Tachles Podcast.
Richard Schneider, eine historische Situation, in der sich Israel befindet. 36 Stunden nach den Angriffen von Iran mit 300 Drohnen und Raketen auf Israels Kernland ist schon vieles klar. Experten sind sich einig, das ist ein Ereignis, das sich unterscheidet von allen früheren. Lassen Sie uns einordnen, was da geschehen ist, und zwar die ersten 24 Stunden vor den Angriffen Irans und die 24 Stunden danach.
Naja, was 24 Stunden vorher passiert ist, ist, wie wir jetzt wissen, sehr erstaunlich. Es haben die Amerikaner und die Israelis zusammen mit den arabischen Verbündeten ziemlich genau gewusst, was kommt. Das liegt wirklich an offensichtlich wirklich hervorragender Geheimdienstarbeit. Allerdings gab es auch Kanäle, über die die Iraner den Amerikanern gesagt haben, dass sie eine Aktion machen werden, die quasi nicht zum Eskalieren einlädt. Und das war natürlich dann in dem Fall so gut wie klar, dass sie keine zivilen Gebiete angreifen werden, dass sie nicht Städte angreifen werden, sondern dass sie sich strategische Ziele aussuchen, um zwar einen Punkt zu machen, aber gleichzeitig auch, um nicht den Israelis den Vorwand zu liefern, jetzt sofort unmittelbar reagieren zu müssen und iranisches Territorium anzugreifen. Und es gibt eine ganz interessante kleine Geschichte vor dem Angriff, dass nämlich ein Flugzeug, das so eine Art israelische Air Force One ist, die heißt Wing of Zion, der Flügel Zions, dass dieses Flugzeug, das allerdings so gut wie nie gebraucht wird, auf einem Militärflughafen im Negev geparkt war, wo auch viele F-35-Kampfflugzeuge sind. Und dann wurde dieses Flugzeug von dort buchstäblich weggeflogen, damit es bei dem Angriff nicht beschädigt wird. Das heißt, man wusste so genau, wohin eigentlich die Iraner zielen, dass man dementsprechend auch dann in dieser Nacht ziemlich konkret, ziemlich präzise vorgehen konnte.
Israel hat der Welt vorgeführt, dass das Abwehrschutzschild funktioniert. Menschen kamen kaum zu Schaden, fast sämtliche Raketen und Drohnen wurden abgewehrt. Die Iraner haben sofort gesagt, sie hätten jetzt die Operation abgeschlossen. Die Attacke der Israelis vom 1. April sei somit vergolten worden, und Israelis wiederum haben gesagt, sie würden zu irgendeinem Zeitpunkt, der noch nicht bestimmt ist, reagieren. Wo steht jetzt die Situation?
Naja, also zunächst mal haben beide Seiten jeweils für sich gesagt, wir sind die Größten und wir haben es geschafft. Also die Iraner haben natürlich gesagt, diese Aktion war ein Riesenerfolg, und die Israelis sagen, dass diese Aktion war ein Riesenerfolg. Und beides stimmt halt so nur bedingt. Zunächst einmal, wenn man davon ausgeht, dass 99% aller Cruise Missiles, aller Drohnen etc. tatsächlich abgeschossen wurden, dann ist das für den Iran natürlich kein Erfolg, wogleich es Kommentatoren gibt in Israel, die sagen, die haben schon damit gerechnet, dass das passieren wird, und haben das quasi so akzeptiert. Auf der israelischen Seite muss man aber auch etwas sehen. So hervorragend das Raketenabwehrsystem Israels ist und so richtig es sich jetzt zeigt, dass man in den letzten 20, 30 Jahren enormes Geld investiert hat, um einen richtig guten Raketenabschirmschutz zu haben, so konnte Israel das alleine gar nicht bewältigen. Die Saudis waren involviert, die Jordanier waren involviert, die Franzosen, die Amerikaner, die Briten. Also ganz alleine wäre Israel möglicherweise nicht so glimpflich davongekommen. Und dennoch war das ein großer Erfolg für Israel, weil letztendlich zum Glück ja so gut wie nichts passiert ist. Und der einzige Verletzte war ein kleiner Beduinenjunge ausgerechnet, der von herumfliegenden Teilen einer Rakete getroffen wurde und der halt sofort ins Krankenhaus gebracht werden musste. Entscheidender ist, was natürlich jetzt die ganz große Frage ist, die im Raum steht: Wie wird Israel reagieren? Und selbstverständlich, man kann eigentlich die Drehbücher schon vorher schreiben, bevor es dann passiert, haben die beiden Extremisten Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir gefordert, jetzt muss man mit Karacho quasi Iran angreifen und man muss jetzt ihnen wirklich zeigen, was Sache ist, um wieder Deterrence, Abschreckung wirklich herzustellen. Auch der Fraktionsvorsitzende des Likud, Miki Zohar, hat gesprochen. Wir haben gesehen, dass am 7. Oktober dieses ewige Nette sein und irgendwie immer sich so zurückhaltend, dass das überhaupt nichts bringt. Man muss draufhauen, man muss zuschlagen, so. Und Joe Biden, der ja nun wahrlich kein Idiot ist, obwohl ihn viele, weil er so alt ist, dafür halten, der kennt natürlich seine Pappenheimer, allen voran Netanyahu, und er hat heute sehr klar, sehr deutlich Netanyahu gesagt: Wir werden nicht nur nicht mitmachen bei einem Angriff auf den Iran, sondern wir werden das prinzipiell nicht tolerieren. Und Netanyahu musste offensichtlich heute schon wieder zurückweichen und hat zumindest im Augenblick sich noch nicht entschieden, mit großem Karacho jetzt den Schlag zurückzumachen. Da können wir gleich vielleicht noch darüber reden, warum er das will. Und interessanterweise haben sowohl Benny Gantz als auch Verteidigungsminister Yoav Gallant über Bande gespielt und was sehr Ähnliches gesagt. Benny Gantz sagte: Wir werden dann zurückschlagen, wenn für uns der richtige Zeitpunkt ist. Wir brauchen uns jetzt nicht abhetzen. Und Garland sagte, das ist eigentlich jetzt ein wunderbarer Moment, um diese Allianz, die wir gerade hier wieder haben, mit arabischen Staaten, den USA, und den Engländern, dass man das jetzt weiter ausbaut und weiter stabilisiert. Das heißt also im Klartext, die Generäle sind jetzt gar nicht so erpicht darauf, sofort mit dem großen Besteck loszulegen gegen den Iran.
Viele haben in den letzten Stunden zur Zurückhaltung aufgerufen, explizit auch ehemalige hohe israelische Militärs. Und doch muss man versuchen zu verstehen, um was es hier eigentlich geht in dieser Kaskade von Vergeltung und Angriffen. Um was geht es dem Iran?
Im Grunde genommen geht es den Iranern um zwei Dinge. Das eine ist selbstverständlich, Hegemonialmacht im Nahen Osten zu werden. Das ist uralte Auseinandersetzung Schia gegen Sunni. Das ist Teheran gegen Riad. Das ist der Versuch, über die Proxys nicht nur Israel in die Zange zu nehmen, sondern eben vor allem auch die sunnitischen Herrscher zu destabilisieren. Also das ist ein ganz klarer iranisch-sunnitischer Machtkampf, ein innermuslimischer Machtkampf, der sehr viel zu tun hat, auch damit, dass der Iran ja nun wirklich mal abgesehen von der Türkei das einzig wirklich echte existierende staatliche Imperium mal war. Aber fast alle anderen Staaten, von denen wir hier reden, im Nahen Osten, sind ja entweder irgendwann mal nach dem Ersten Weltkrieg kreiert worden mit neu gezogenen Grenzen, oder sie sind nur noch Bruchstücke von dem, was sie mal vielleicht waren, wie etwa Großsyrien. Aber der Iran war immer ein selbstständiges, großes Reich über Jahrhunderte und hat dadurch natürlich auch ein ganz anderes Selbstverständnis. Das ist das eine. Das zweite ist, dass mit der Islamischen Revolution 1979, also mit Ayatollah Khomeini, der Kampf gegen Israel ein ganz klarer und wichtiger Bestandteil der Islamischen Revolution ist. Es geht wirklich darum, dieses zionistische Gebilde zu zerstören. Es geht darum, es von der Landkarte wirklich zu streichen. Und man darf nicht vergessen, dieser berühmte Al-Quds-Tag, dieser umstrittene Al-Quds-Tag, der mittlerweile auch in europäischen und amerikanischen Städten zelebriert wird, ist eine Erfindung des Iran. Und der Iran hat natürlich sich auch deshalb Israel als einen wichtigen Feind ausgesucht, weil man so auch versucht hat, die arabische Straße für sich zu gewinnen gegen die Regimes in diesen Ländern. Das hat so bislang nicht funktioniert, aber der Kampf gegen Israel funktioniert ja, weil, wie wir jetzt auch in diesem aktuellen Gazakrieg sehen, Israel hat wirklich Mühe, erstmal mit der Hamas klarzukommen. Die Hamas ist auch 6 Monate nach Kriegsbeginn nicht zerstört. Und dann ist die Hisbollah da und dann sind die Houthis und dann greifen schiitische Widerstandsgruppen, amerikanische Basen und Militärs in Irak und in Syrien an. Also das ist schon wirklich bedenklich.
In dieser Historie gehört ja auch der verheerende Anschlag der Iraner auf das jüdische Gemeindezentrum in Argentinien im Jahre 1994. Um was geht es denn dem Iran? Um die Vernichtung Israels oder überhaupt um die Juden weltweit?
Dem Iran geht es zunächst einmal um die Vernichtung Israels. Aber vielen Islamisten geht es auch um die Zerstörung, die Vernichtung der Juden. Allen voran die Muslimbruderschaft, die allerdings sunnitisch ist. Die Muslimbruderschaft, deren Ableger, palästinensischer Ableger, die Hamas ist, hat schon sehr frühzeitig, Ende der 20er Jahre, als sie gegründet wurde von Hassan Banna, hat sie ein ganz klares, auch antijüdisches Element in ihrer Ideologie gehabt. Das Ganze wurde dann verstärkt durch die NS-Propaganda. Die Nazis haben zwischen 1939 und 1945 über ihren Radiosender Radio Zesen ihre gesamte Ideologie auf Arabisch und auf Farsi in diese Region gebracht. Nicht zu vergessen, der Mufti, der Großmufti, Mufti von Jerusalem, der dann sich mit Adolf Hitler verbündete. Und dann gab es 1960 einen Vordenker der Muslimbruderschaft Said Kutub, der einen sehr wichtigen Text geschrieben hat, der hieß Unser Kampf gegen die Juden, wohlgemerkt gegen die Juden, nicht gegen die Israelis, der also auch die Basis war und Basis ist für alles, was danach gekommen ist. Und da geht es wirklich um das Vernichten jedes einzelnen Juden weltweit. Der Jude muss vernichtet werden. Und diese Ideologie, um das nochmal zu präzisieren, ist aber aus Europa übernommen. Es gab immer die Feindschaft gegen Juden, es gab den Hass auf Juden, auch wegen Chaibar, wegen des Kampfes gegen Propheten Muhammad, und da wurden die Juden geschlagen. Also das gab es auch immer im Islam. Aber die Erlösungsideologie, die dahinter steht, diese Idee, diese Vorstellung, dass der Jude das Böse schlechthin auf der Welt ist und dass dieses Böse vernichtet werden muss, damit die Welt quasi erlöst wird, das ist ein christlich-europäisches Element, das durch die Nazi-Ideologie in den Nahen Osten gebracht wurde und wo das man da auch vor allem bei der Muslimbruderschaft, aber auch anderen Islamisten wiederfindet.
Und damit sind wir wieder in der Gegenwart. Seitdem Netanyahu als Premierminister den verschiedenen Regierungen vorgestanden ist, ist Iran immer ein Kernpunkt, geradezu ein Mantra geworden von ihm als politisches Programm. Vielleicht steht Netanyahu jetzt dort, wo er immer schon hin wollte. Die ganze Welt wartet jetzt auf ihn und die Entscheidung, die er wohl treffen mag. Was glauben Sie, wird jetzt passieren?
Wir müssen zunächst einmal feststellen, dass genauso wie Netanjahus Politik gegenüber der Hamas komplett gescheitert ist, so ist Netanjahus Politik gegenüber dem Iran noch komplett gescheitert. Auf der einen Seite hat Netanjahu sehr frühzeitig vor dem Iran gewarnt, dass es in der Tat sozusagen sein Verdienst zu einem Zeitpunkt, als der Westen noch gar nicht wirklich hinschauen wollte. Auf der anderen Seite hat er in seiner Anti-Haltung gegenüber diesem Nuklearvertrag, den Barack Obama mit ausgehandelt hat, hat er große, große Fehler gemacht, indem er hinter dem Rücken von Obama im amerikanischen Kongress gesprochen hat und quasi gegen Obama, gegen den Präsidenten in dessen eigenem Land gewettert hat. Er hat Donald Trump überredet, aus diesem Vertrag wieder auszusteigen, was dazu geführt hat, dass die Iraner heute einer Atombombe näher denn je sind. Sie könnten in 2 Wochen eine Atombombe bauen, und das verdankt man sozusagen dieser völlig fehlgelaufenen Politik von Netanyahu. So, wenn man das weiß und wenn man aber gleichzeitig weiß, dass er den Iran als das ganz große Übel im Nahen Osten ansieht, was ja nicht falsch ist, das muss man ja feststellen, dann ist natürlich seine Wunschvorstellung, die gab es immer schon, die Amerikaner in einen großen Krieg mit hineinzuziehen, um den Iran, um genauer zu sein, das Regime komplett zu vernichten und die Atomanlagen im Iran eben auch. Und das ist jetzt so eine Situation, wo Netanyahu aufgrund dieses Angriffs heute Nacht oder letzte Nacht sagen kann, so jetzt muss ich richtig zuschlagen. Und entgegen dem Willen der Amerikaner könnte er trotzdem den ganz großen Rückschlag machen, sodass dann wiederum der Iran reagieren muss. Und dann haben wir ganz schnell eine Eskalation und dann haben wir einen riesig großen regionalen Krieg, in den sich die Amerikaner dann militärisch einschalten müssen. Nur einer der vielen Gründe, warum die Amerikaner das partout verhindern wollen, ist jetzt nicht nur die eigentliche Katastrophe, was das dann für die Bevölkerungen und so weiter bedeutet, sondern es bedeutet dann eben auch ganz, ganz große Katastrophen für die Weltwirtschaft. Also nur ein Beispiel. Im Falle eines solchen Krieges könnte der Iran sich entscheiden, die Straße von Hormuz zu sperren, wo ein Großteil der internationalen Schifffahrt durch muss. Und wenn sie den sperren mit Minen und allen möglichen Dingen, dann bricht die Weltwirtschaft zusammen. Dann explodiert der Ölpreis. Das hat Konsequenzen, die wir alle, egal wo wir leben, sofort zu spüren bekämen. Und das wäre natürlich auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und Russland nicht zu vergessen. Gar nicht zu reden von dem Wahljahr jetzt in den USA, wäre das für die Welt eine Katastrophe. Und natürlich wollen die Amerikaner zu Recht das verhindern. Meine Einschätzung ist, dass Netanyahu nicht so weit gehen wird. Glaube es nicht, weil er jetzt auch möglicherweise, weil er da nicht weiterkommt, sich wieder entscheiden wird, nach Gaza zu gucken und dort weiter kämpfen will. Wobei ich auch glaube, dass eben der Angriff auf Rafah kaum noch kommen kann.
Es heißt ja immer wieder, dass im Moment niemand an einem großen Krieg interessiert ist, auch nicht die Iraner. Netanjahu befindet sich mit Israel ja in dieser Amplitude zwischen diesem lokalen Hamas-Krieg im Gazastreifen und diesem drohenden großen überregionalen, vielleicht sogar halben Weltkrieg. Das kann ein Land ja auch zerreißen, auch eine Region, und die internationale Gemeinschaft möchte natürlich beides so schnell wie möglich gelöst haben. Was hat Netanjahu für eine Strategie und wie kann Israel mit erhobenem Haupt aus dieser Situation kommen?
In der Welt von Netanyahu ist das alles ein. In der Welt von Netanyahu ist Hamas Teil dieses ganz großen Krebsgeschwürs Iran. Also für ihn ist das ein Krieg. Das ist für ihn derselbe Krieg. Das ist mal das eine. Insofern gibt es da für ihn eine ganz klare Logik. Ob das richtig oder falsch ist, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und das Zweite ist, dass Sie gesagt haben, wie könnte das denn jetzt ausgehen, dass Israel mit erhobenem Haupte da rauskommt? Und da sagen Sie etwas, was eben auch ganz wichtiger Punkt ist. Geht es darum, dass Israel mit erhobenem Haupt rauskommt oder Netanyahu und diese Regierung? Denn wie wir wissen, ist das längst nicht mehr dasselbe. Und wir sehen das auch an der Politik von Joe Biden, der schon seit Wochen sehr deutlich macht, dass er inzwischen einen Unterschied macht zwischen dieser Regierung und diesem Premier, den er mittlerweile wirklich verachtet, den er auch für eine Katastrophe für Israel hält, und dem Land Israel, dem er immer verteidigungstechnisch beistehen wird, wie wir gerade gesehen haben in dieser Nacht gegen den Iran. Da hat er aber Israel geholfen, sozusagen, nicht Netanyahu. Israel könnte am besten da rauskommen, indem es die Geiseln frei bekommt. Das wäre zumindest eine Art von Pflaster auf die Wunde, die dieses Volk mittlerweile jetzt hat. Wenn man wenigstens noch die restlichen Geiseln frei bekommt und dann diesen Krieg in irgendeiner Form beendet und dann diese Regierung abwählt und in die Wüste schickt, dann könnte Israel sich neu formieren, wieder aufbauen und eigentlich sich völlig neu zu definieren. Für Netanyahu wäre das natürlich nicht die Idealvorstellung. Er träumt im Grunde genommen von einem totalen Sieg, nicht nur gegen die Hamas, sondern möglicherweise auch noch gegen die Hisbollah. Und die Tragik, die wir da wieder sehen, und das ist ja auch nichts Neues, das wird ja seit Wochen überall immer wieder diskutiert, ist, dass die Fortsetzung dieses Krieges für Netanyahu auch eine Art Garant ist, dass er an der Macht bleibt. Also die Frage ist, wo macht dieser Krieg gegen die Hamas, gegen den Iran, gegen die Hisbollah tatsächlich strategisch, verteidigungstechnisch, militärisch, politisch Sinn? Und wo ist er mittlerweile zum Selbstzweck geworden, damit diese Regierung an der Macht?
Benjamin Netanyahu sieht sich ja nicht nur als Führungspersönlichkeit Israels, er hat immer wieder die jüdische Gemeinschaft weltweit in einer Art Geiselhaft genommen. Das spielt sich jetzt zweifach ab, indem er auch nicht vorwärts macht mit der Befreiung der Geiseln. Wenige Tage vor Pesach, wie würden Sie Benjamin Netanyahu deuten als Führungspersönlichkeit innerhalb einer jüdischen Welt, die ja mit sehr viel Symbolhaftigkeit in diese Pesachzeit geht.
Bibi Netanyahu ist mit Sicherheit nicht Moshe Rabbeinu. Ein Moses ist er wahrlich nicht. Er ist auch nicht der Anführer der Juden und Jüdinnen weltweit. Das wäre er gerne, aber das ist er nicht. Er ist im Augenblick nicht mehr, nicht weniger als der Premier des Staates Israel. Ich muss es ganz vorsichtig formulieren, damit kein Missverständnis aufkommt. Netanyahu ist nicht für den Antisemitismus auf der Welt verantwortlich, weil die Antisemiten brauchen keine Netanyahu, sie brauchen keine Gründe, Antisemiten sind Antisemiten. Aber was die Politik von Netanyahu jetzt geschafft hat, ist, dass die Antisemiten weltweit sich als Alibi diese Politik genommen haben und Netanyahu zu ihrem neuen Feindbild erkoren haben und das übertragen auf alle Juden in der Welt. Und das erleben wir gerade. Wir erleben ja gerade eine unglaubliche Explosion an Antisemitismus überall. Und das führt dazu, dass Juden und Jüdinnen weltweit, die gar keine Israelis sind, plötzlich von den Antisemiten, nicht von Netanyahu, von den Antisemiten in eine Art von Geiselhaft genommen werden und man alles in einen Topf schmeißt und somit Juden, die Staatsbürger anderer Länder sind, plötzlich verantwortlich werden, als ob sie Israelis wären. Und insofern wird man da wieder zu einer Schicksalsgemeinschaft, weil der Hass alle in einen Topf wirft. Wie gesagt, das ist nicht die Verantwortung von Netanyahu. Es ist die Verantwortung der Antisemiten, aber sie benutzen halt die Politik Netanyahus und diese Reizfigur, die Netanyahu nun mal ist, um quasi ein Argument zu haben, gegen Juden so zu agieren. Das ist eine Katastrophe und wir müssen uns auch nichts vormachen. Die Bekundungen vieler Politiker in Europa beispielsweise, dass sie immer fest an der Seite der Juden stehen, das ist alles schön, das ist alles gut, aber die entscheidende Frage ist, was wird wirklich geschehen, was wird da getan? Das ist auch nichts Neues, dass viele Menschen den Unterschied zwischen Israel und Juden außerhalb Israels nicht sehen oder nicht sehen wollen. Und das ist in einer Gesellschaft und in einer Welt, die sich ja sowieso insgesamt zunehmend polarisiert. Es geht ja nicht nur um Juden. Es gibt ja allgemein in unseren demokratisch-westlichen Gesellschaften und nicht nur da zunehmende gesellschaftliche Friktionen und Polarisierungen. Und das ist eine davon.
Viele jüdische Menschen waren schon mit einem Fuß auf dem Weg nach Israel zu Pesach, trotz des Krieges, trotz der drohenden Konflikte. Jetzt ist vielleicht alles andere. Was ist Ihre Prognose für die nächsten Tage? Beruhigt sich alles? Wird es ruhiger?
Ich traue mich da eigentlich keine Entscheidung oder kein Urteil abzugeben, was tatsächlich geschehen wird. Das ist ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube nicht, dass jetzt unmittelbar eine Reaktion kommt. Ich glaube es alleine schon deswegen nicht, weil in einer Woche Pessach ist und man mit Sicherheit jetzt nicht die Reservisten alle einberufen will, um dann während Pessach dann einen Krieg, einen großen zu führen oder da wirklich einen großen Gegenschlag zu machen. Aber es ist im Moment schwer einzuschätzen. Ich weiß aber, dass nicht nur die Amerikaner, sondern viele, viele andere auch massiv Einfluss zu nehmen versuchen, um die Regierung in Israel dazu zu bringen, von einem großen, provokativen Gegenschlag sich fernzuhalten und es nicht zu tun.
Richard Schneider, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.